Herzlich willkommen bei Tante Emma Talk. Mein Name ist Anita, ich bin eure Tante Emma und heute bei mir zu Gast eine Künstlerin. Vielleicht magst du dich vorstellen.
Ja, mein Name ist Katja Kutzberger und mein Hauptmetier ist Bildhauen, Bildhauerei, hauptsächlich in Holz. Und mein zweites Metier ist Malerei. Und damit bin ich auch gerade aktuell unterwegs.
Ah, cool. Bevor wir richtig einsteigen, wir sind ja in einen Tante-Emma-Laden. Kaffee oder Tee? Und ja, wenn, welchen?
Schwarztee, da Chilling.
Ah, okay. Wenn du deinen Charakter mit einem Getränk beschreiben müsstest, welches Getränk wärst du dann und warum?
Ja, wahrscheinlich der Darjeeling, First Flush. warum? Schöne Farbe, guter Geschmack, transparent.
Und.
Also nicht so ein Getränk, wo man nicht sieht, was drin ist, nicht trübe, grün, sondern.
Es ist klar und eindeutig.
Eindeutig. Transparenz, ja.
Ja, Transparenz ist schon sehr wichtig. Transparenz. Ich denke, transparent bist du auch bei deinen Kunden unterwegs. Wie läuft das denn ab, wenn man dich bucht? Also wie kommen die Leute zu dir?
Ja, also aktuell eigentlich hauptsächlich tatsächlich durch Mundpropaganda und auch durch meinen Telegram-Kanal.
Ja.
Weil Menschen dort natürlich Dinge sehen, die ich bereits gestaltet habe und dann sagen, oh ja, da habe ich ja auch sowas. Und sowas sind eben oft Bäume. Also damit hat es eigentlich angefangen, diese Art meines Einsatzes hat damit angefangen, dass Menschen, Bekannte oder Freunde von mir in ihrem Garten Bäume fällen mussten, weil die entweder dürr geworden waren oder zu groß geworden waren oder eine Gefahr fürs Haus darstellten, bei Sturm vielleicht umkippen oder sowas.
Ja.
Und dann habe ich zunächst mal eher aus so einem Spaß heraus gesagt, Mensch, schneid den Baum doch nicht unten so kurz über der Grasnarbe ab, wie man das üblicherweise tut, sondern lass doch die unteren 2, 3 Meter stehen und ich mache dir da eine Figur draus. Und dann tatsächlich. Also eins habe ich mal so ausprobiert, das war im Garten meiner Eltern, dasselbe Situation, Baum dürr geworden, irgendwie, da war es nur eine kleine Figur, 1 Meter stehen lassen und was draus gemacht, sah auch ganz nett aus. Ja, und dann war als erstes eben eine Freundin von mir, die gesagt hat, Mensch, das ist eine klasse Sache, was willst du denn dafür? Und sie ist jetzt auch, sage ich mal, nicht so besonders reich, sie ist Musikerin und dann haben wir ausgemacht, wir tauschen. Ich mache die Figur und sie spielt dafür mit ihrer Band einmal bei mir bei einer Vernissage einen Abend lang. Und das war ein richtig, richtig cooler Deal. Und die Figur ist schon bestimmt schon 15 Jahre alt und existiert immer noch. Sie hat jetzt eine kleine Beschädigung, da werde ich sie demnächst reparieren. Aber sag mal, weil die Menschen ja auch immer denken, das hält dann nicht und verrottet. Nein, wenn man das richtig macht, dann hält es gut.
Spannend, ja.
Und auf die Art hat sich das eben rumgesprochen. Also jemand hat es gesehen oder ich war bei jemandem und habe den dürren Baum gesehen.
Ja.
Oder so ein Wort gibt es andere. Und ja, auf die Art und Weise ging es bisher.
Und
weil
wenn du
ich
so
halt auch dann weiterempfohlen wurde, Entschuldigung,
ja,
wenn ich noch
alles
sage.
Gut.
Ich werde halt dann auch weiterempfohlen, weil also der, bei dem ich jetzt gerade bin und die Fassadenmalerei mache, bei dem fing es jetzt wieder an vor 2 Jahren ungefähr, auch mit einem ganz anderen Projekt. Und dessen Schwager hat dann gesagt, ja Mensch, ich habe doch im Garten auch da an so einer prominenten Stelle eine viel zu groß gewordene Thuja, die habe ich abgesägt. Und da wollte ich immer selber was draus machen, also auch diese berühmten 2 Meter Höhe. Und da komme ich aber nicht zu, viel zu wenig Zeit, viel zu viel zu tun. Die Karia soll das machen. Und und dann ging es eben von diesem Schwager, ging es dann irgendwie zu dem Bruder des Schwagers. Ja, er hätte da irgendwie drinnen in seiner Bibliothek, da möchte er so ein Relief geschnitzt haben. Und so geht es einfach, zieht es Kreise.
Und wenn du so ein Projekt siehst, kommen die Leute mit klaren Vorstellungen zu dir oder sagen sie, ja, guck dir das mal an und dann siehst du den Baum und dann entsteht was? Wie kann ich mir das vorstellen, diesen Prozess?
Ja, es gibt beide Ansätze sozusagen. Manchmal kommen Menschen, die haben eine ganz klare Vorstellung, vielleicht nicht unbedingt davon, wie die Figur jetzt im Detail aussehen soll, aber was sie bereits in dem Baum sehen. Also ich habe jetzt unlängst in Würzburg eine Figur beendet. Da war es so, die Dame ist jetzt inzwischen 78 und wohnt schon, glaube ich, seit 30 oder über 30 Jahren in diesem Haus und lebte mit diesem Kirschbaum. Der war schon vor ihr da und er hat sehr charakteristische Verwachsungen und eine ganz charakteristische Wuchsform, die tatsächlich aussieht wie eine Frau, die die Arme in die Luft streckt und den Kopf in den Nacken wirft und
das Bild habe ich gesehen.
Nach oben schreit. Also
ja.
Und sie hat eine bestimmte Bank in ihrem Garten, wo sie also wirklich diese 30 oder plus Jahre schon jeden Morgen sitzt mit ihrem Tee, auch jetzt immer noch, und sich dann mit dieser Kirschbaumfrau unterhalten hat. Und dann ist er jetzt 2020 tatsächlich mal eingegangen, nach einem, wie der Gärtner sagt, doppelt so langen Kirschbaumleben wie normal. Und jetzt sagte sie, Mensch, also sie hat eben so eine Beziehung zu dieser Baumfrau, dass sie da jetzt die Figur draus haben will. Und da gehen jetzt natürlich ihre Vorstellungen ein. Sie hat in einem großen Loch im Bauch dieser Figur hat sie bestimmte Dinge gesehen, dann in den Ästen charakteristisch natürlich die Arme und so weiter. Und sie hat eben bestimmte Erlebnisse ihrer Biografie damit auch verknüpft. Insofern war es dann meine Aufgabe sozusagen, dass dieses innere Bild, was sie da hatte von ihren Erlebnissen, das jetzt praktisch äußerlich in dieses Bild der Figur zu bringen. So, das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist, jemand hat eben diesen Baum und entweder er hat, wie in dem anderen Garten, zwar einen dicken Stamm, aber keine, also weil es halt ein Nadelbaum ist im unteren Bereich, keine charakteristischen Äste, die man jetzt irgendwie interpretieren könnte, sondern man hat halt einfach so ein säulenartiges Stück Holz. Und dann sind die Leute oftmals dankbar und sagen vielleicht, ja gut, ich hätte es gerne gegenständlich oder ich hätte es gerne abstrakt. Also das sagen sie dann meistens noch und dann hier, mach mal, denk dir mal was aus. Das macht dann und dann sagen die, ja, gefällt mir nicht, ist mir zu geschlossen oder ist mir zu, zu bewegt oder wie auch immer. Und dann im Dialog wird es halt dann der Entwurf ein paar Mal hin und her bearbeitet und dann eben umgesetzt.
Wie erlebst du den Dialog?
Ich wollte noch ein anderes Beispiel machen zu den Ansätzen, wenn es okay ist.
Ja.
Weil es eben auch noch so einen dritten Ansatz gibt, der ist irgendwie so ein Zwischending. Und das war ein Beispiel dieser Tuya. Das waren 6 Stämme zwischen, sagen wir mal, ungefähr 15 bis zu 40 Zentimeter Durchmesser. Und die kamen alle aus derselben Wurzel raus und standen so mehr oder weniger im Kreis. Und also so ein Baum, ne, wo mehrere Stämme unten in Bodennähe halt gleichzeitig rauskommen. Und da hat sich das schon angeboten, natürlich, dass das mehrere Figuren sind, die im Kreis stehen. Jetzt war nicht klar, was für Art Figuren. Es war nicht klar, ob sehr abstrakt oder mehr gegenständlich, aber es war klar, es sind Figuren und in dem Fall, die um ein Feuer stehen, weil der Mensch eine Beziehung zum Feuer hat. Und da war es dann eben so, dass ich zunächst verschiedenste Figuren entworfen habe. Also einmal ein Entwurf war lauter Feuerwesen, also meinetwegen jetzt Feuergeister oder sowas.
Ja.
Das andere war Menschen. Und das hat dann auch nicht so ganz gepasst, weil der Auftraggeber dann immer sagt, ja, das ist schön, aber irgendwas stimmt noch nicht. Also man merkt dann, da kommen wir jetzt zu der zweiten Frage, zu dem Dialog.
Ja.
Man merkt, wenn ich die Vorstellung vom Auftraggeber getroffen habe, dann merkt man das. Das ist wie so ein Einrasten, kann man sagen. Und man merkt, man sagt, ja, jetzt passt's. Das kann man schlecht in Worten beschreiben. Und auf jeden Fall haben wir da eben auch ein paar Anläufe gehabt, bis es nachher eben dazu kam. Es waren ja 6 Stämme, also habe ich 2 Menschen gemacht, natürlich klassisch Mann und Frau. Und aus den 4 anderen habe ich diese 4 klassischen Elemente, die man so aus der griechischen Antike kennt, diese Erde, Wasser, Luft und Feuer gemacht. So, also als gegenständliche Figuren, also Gesichter, Auge, Nase, Mund und so weiter, aber halt in dieser Art, sieht man, glaube ich, im Kanal auch zumindest 2 von denen in dieser Art, nicht wie jetzt ein menschliches Gesicht, sondern abstrakt in Richtung, ein Gesicht hat halt aus so Flammen gestaltet und ein Gesicht ist halt auch so Luftwirbeln gestaltet und so weiter.
Aber
Ja,
es ist sehr
das war
spannend
so.
mit dem Einrasten, was du sagst. Also
Ja.
es macht irgendwie dann, da ist ein Prozess zwischen dir und dem Auftraggeber, der dann entsteht, ne? Habe ich das
Ja,
Gefühl.
kann man so sagen.
Du hast mir ja auch gesagt, dadurch entstehen verschiedene Perspektiven auf die Menschen. Wie genau hast du das gemeint?
Ja, also es ist ja so, wenn das jetzt mein Baum wäre in meinem Garten, dann hätte ich einfach meine Vorstellungen und ich würde das einfach nach meinem Geschmack und Lust und Laune gestalten. So. Jetzt ist das aber beispielsweise dein Baum. Und du hast ja einen anderen Geschmack und andere Assoziationen. Wenn der Baum jetzt eine bestimmte Wuchsform hat, siehst du was anderes drin als ich möglicherweise. Und das ist auch gut so, weil dies ist ja die Vielfalt unter uns Menschen. Und für mich ist dann eben das Spannende, weil diese Perspektiven, die du ansprichst, wenn als zu verstehen, ne? Derjenige, du meinetwegen jetzt mit dem Baum, sagst mir, ja, also das ist eben diese Baumfrau und hier in diesen Knubbeln, da sehe ich irgendwie die Knie und da hier diese Äste, das sind die Arme und da dieses Loch, das ist der Mund, der schreit und so weiter. Das ist natürlich jetzt schon sehr konkret,
Ja, das ist wirklich sehr konkret.
aber ich gehe ja dann praktisch, ich versuche dann, diesen Baum mit deinen Augen zu sehen.
Verstehe.
Also, ich versuche quasi ein bisschen in dich reinzuschlüpfen und durch deine Brille zu gucken und zu schauen, wie würde denn jetzt die Gestaltung dem entsprechen, was du da drin siehst, nicht was ich da drin sehe. Das füge ich dann vielleicht auch noch hinzu. Ich würde dann sagen, und guck mal da, schaut denn nicht dieser, also diese Beule, könnte das jetzt nicht vielleicht die Hüfte sein oder sowas, ja, oder da die Äste da drüben, die würde ich jetzt als Haarschopf interpretieren. Ich mache schon Vorschläge von meiner Seite, weil ich ja auch weiß, was man jetzt technisch machen kann und was nicht. Und naja, gut, der Auftraggeber, also in dem Fall du in dem Rollenspiel, sagt dann, ja klar, also das mit dem Haarschopf ist gut, aber das würde ich noch ein bisschen so und so anders machen. Weiter und so tastet man sich halt daran. Und dann kommt nachher nee, also eine ganz interessante gemeinsame Perspektive dabei raus.
Und was passiert emotional bei dir, wenn du die andere Perspektive einnimmst? Also, ich kann mir ja echt vorstellen, dass es sehr dynamisch ist, ne?
Ja, also ich bin ja ein Empath und als Empath habe ich, also ich kenne dieses, dass ich einfach alles fühle. Was nicht alles ist natürlich auch übertrieben, aber ich fühle einen ganzen Haufen und früher habe ich immer gedacht, das ist alles meins und inzwischen habe ich gelernt, ein bisschen zu sortieren, dass ich auch ganz viel fühle, was eigentlich die anderen fühlen, dass sich das so überträgt, ne? Und insofern ist es ein sehr dynamischer Prozess, also ich kriege dann auch ein bisschen, wie soll man denn sagen, das Gefühl, das zu der Perspektive des anderen gehört. Will ich mal sagen, so. Und was auch spannend ist, das hat aber auch eine Kehrseite. Also das ist nicht nur so, dass ich das dann aufnehme und wahrnehme von dem anderen, sondern was letzthin passiert ist, ist immer besser am Beispiel zu erklären. Da in Würzburg bei dieser Baumfrau, die hatte ein großes, im Bereich des Bauches der Figur sozusagen, ein großes Loch, wo bestimmte Dinge interpretiert wurden. Und wenn jetzt kommt eine technische Sache, wenn so ein Baum ein Loch hat und es regnet, dann regnet es rein und dann muss man irgendwas erfinden, dass unten das Wasser wieder rausläuft, sonst ist der Baum recht schnell kaputt. Also musste ich in dem Stamm innen, musste ich das irgendwie hohl machen. Und aus verschiedenen technischen Gründen ging das nur mit Brennen. Ich musste, also es ging nicht mit Bohren und sowas, sondern ich musste dann tatsächlich die gute alte Indianermethode anwenden und Grillkohlen. Ne? Ich habe dann immer ein Grillfeuerchen gemacht, dann habe ich die glühenden Kohlen da reingeschmissen. Und es ist halt natürlich so ein Prozess, weil das glüht nur da drin und ich will ja auch nicht den ganzen Baum verschüren. Also das heißt nicht, ich zünde das an und in 2 Stunden ist es durch, sondern ich habe da also praktisch eine Woche lang jeden Tag ein paar Zentimeter an Tiefe gewonnen.
Oh wow, das klingt sehr aufwendig.
Nein, das ist nicht weiter schlimm, weil ich habe ja ansonsten an der Figur gebildhauert und habe halt das Feuerchen nebenbei betreut. So, also das hat mir ganz gut geholfen und mir vielleicht sogar Zeit gespart. Das war nicht weiter schlimm. So. Aber jetzt kommt diese andere Seite der Perspektive-Medaille. Ich habe also technisch gearbeitet mit dem Feuer. Aus technischen Gründen. Gar nichts Emotionales, gar nichts Prozessuales. Und dann ist die Auftraggeberin läuft da rum und ich merke schon, sie ist nervös und sie schleicht hin und her und so weiter und sagt, Mensch, also da, wo du das jetzt machst, da mit dem Feuer, da, dadurch lebe ich ja nochmal die Geburt meines letzten Kindes, weil das Feuer war halt in dem Bauch der Figur.
Ja, und ja.
Sie hatte dort sehr medizinisch sehr schwierige Verhältnisse und Erlebnisse bei dieser Geburt. Und das war wirklich, also das war einfach sehr krass für sie. Und sie hat es schon verarbeitet. Und ich meine, diese jüngste Tochter ist inzwischen auch Mitte 40 oder sowas oder Anfang 40. Es ist jetzt nicht aktuell, aber trotzdem sagt sie dann mit ihren 78 Jahren, jetzt habe ich, also da habe ich jetzt das nochmal irgendwie durchlebt.
Das hat sie getriggert total.
Ja, aber sie hat gemeint, sie hat es durchlebt und auch irgendwie verarbeitet.
Ja, also es war gleichzeitig ein Verarbeitungsprozess.
Ja. Und das ist, also in dem Fall ist es ihr bewusst geworden, aber ich denke, dass oftmals in den Prozessen, also da geht so viel hin und her zwischen meiner Wahrnehmung und vom Kunden die Wahrnehmung und eben in diesem beschriebenen Prozess, wie die Gestaltung dann zustande kommt. Und dann ist die ja nicht sofort durchgeführt. Natürlich skizziert ist es schnell, aber bis das dann aus dem Holz rausgearbeitet ist, das dauert ja eine Weile. Und da sind, glaube ich, viele Prozesse, die auch was mit dem Kunden machen tatsächlich.
Ja, wenn man so eine lange Beziehung hat, auch mit dem Baum zum Beispiel, ne? Aber ja, auch wenn man, glaube ich, nicht was rein interpretiert hat wie bei der Baumfrau, trotzdem ist der Baum ja lange im Garten. Also irgendwo hat man ja trotzdem eine Beziehung zu dem.
Ja,
genau. Kann mir auch vorstellen, diese Perspektiven, die du dann gewinnst, die du dann aufnimmst, dass man ein ganz anderes Menschenbild dann nochmal hat. Was hat das mit dir gemacht?
Also definitiv hat es meinen Horizont erweitert. Und jeder Mensch hat ja bestimmte Vorlieben, bestimmte Charakterzüge, bestimmte Eigenheiten. Und ich bin zum Beispiel so jemand, ich bin eher schnell, ich bin eher ein feuriger Typ und oder so, ne? Und beispielsweise bei diesen 6-stämmigen Thuja mit diesen Gestalten, die ums Feuer stehen, da habe ich dann erst gemerkt, wo ich habe da mit Wonne ganz schnell diese Feuergeister skizziert und fand es ganz toll. Und der Auftraggeber ist ein sehr ruhiger, in sich ruhender, gemütlicher, aber wacher Typ. Und er guckt dann eine ganze Weile und meint, ja, aber das wäre mir zu feurig. So, und ja. Es ist ja auch, natürlich weiß jeder Mensch, dass Menschen verschieden sind, aber wenn man das direkt in der gemeinsamen Gestaltung so miterlebt, da, also ich meine, erstens sind beide Seiten offener, denke ich, als in irgendeiner, sagen wir mal, wenn du am Supermarkt an der Kasse bist oder so, oder wenn, ne, also es sind offen, weil wir wollen ja in einen Prozess gehen und wir gestalten was.
Ist man muss ja was von sich preisgeben, ne?
Also genau,
sowohl du als auch der Auftraggeber, ja.
Und man nimmt es ja dann auch durch diese Offenheit, nimmt man, oder ich erlebe es zumindest so, weiß nicht, ob der andere es auch so erlebt, nehme ich diese Eigenheiten des anderen oder das sein So-Sein spüre ich mehr. Ich nehme es nicht so abstrakt wahr, wie wenn du jetzt einen Film guckst oder du siehst halt jemanden auf der Straße laufen und denkst, ne, der läuft aber langsam, der ist vielleicht eine Schlaftablette. Das ist ja was im Kopf stattfindet. Aber bei diesem Gestaltungsprozess durch die Offenheit und dadurch, dass dieses Bildhauen, also die Form einer Figur, das hat immer was mit Bewegung zu tun. Man macht innerlich, macht man diese Bewegung. Und da habe ich das Gefühl, ich kann mich dann ein bisschen einfühlen, wie der andere ist, dass der jetzt so eher gemütlich und besonnen ist.
Ja.
Und dreimal guckt und dann ganz ruhig sagt, nee, das wäre mir zu feurig. So würde ich niemals sprechen, aber ich habe das quasi in mir nachempfunden, sonst könnte ich es jetzt nicht so wiedergeben.
Ja, verstehe,
Also es
verstehe.
kommt ich weiß gar nicht, da hat die Sprache noch keine Worte für, glaube ich. Es kommt eine ganz reichhaltige Verflechtung von den beiden Menschen zustande, kurzzeitig unter der Überschrift Gestaltung.
Ja.
Und das hat dann trotzdem eine gewisse Neutralität, weil wir haben keine Liebesbeziehung oder wir
Ja.
müssen jahrelang miteinander leben oder
Ja.
so, sondern wir machen einen kurzen, aber intensiven Prozess
Ja.
miteinander, lernen uns dadurch sehr gut kennen, also auf dieser Gestaltungsseite, und haben im Idealfall beide eine richtige Bereicherung davon. Und als Endergebnis hat der Kunde natürlich dann auch noch die Figur.
Stimmt. Aber ich habe auch oft gehört, wenn man zum Beispiel spazieren geht mit einem Hund oder andere Prozesse nebenher macht, dann hat man, ist das unverfänglicher. Da werden die Leute auch offener, als wenn es so, keine Ahnung, mein Patient sitzt mir gegenüber und der erwartet was von mir und ich erwarte was von ihm. Das ist eher mit Druck verbunden. Aber ich habe das Gefühl, wenn dann noch so ein gleichzeitiger Prozess ist, dass es ein bisschen lockerer ist und offener teilweise.
Ja, meistens. Also ich habe das in über 90% der Fälle auch so erlebt. Ein einziges Mal, da ist aber der Prozess jetzt auch noch nicht durch, habe ich mal erlebt, dass offensichtlich die Auftraggeber eine bestimmte Vorstellung haben, was nicht schlimm ist, wenn die Vorstellung sehr konkret ist. Das ist mir auch recht, das ist ja denen ihr Ding. Aber sie konnten es irgendwie bisher nicht so wirklich kommunizieren, so richtig. Und ich habe skizziert und gemacht und gezeichnet und Modelle gemacht und es hat immer nicht getroffen. Und da weiß ich nicht genau, möglicherweise, also es kann an mehreren liegen. Entweder, dass diejenigen doch keine so konkrete Vorstellung haben und nur immer merken, was es nicht ist. Also so ein Ausschlussverfahren, das dauert
Ja.
halt dann länger. Da musst du halt sehr viel entwerfen und sagen, nee, aber das ist jetzt zu, bleiben wir im Beispiel, feurig und das ist zu bewegt und das ist jetzt zu ruhig und so. Und da muss man sich halt so rantasten. Das hatte ich aber bisher, wie gesagt, nur ein einziges Mal und da ist noch nicht fertig. Oder es mag auch daran liegen, das ist auch noch so eine Sache. Normalerweise arbeite ich so, ich skizziere halt, mache da keine perfekte technische Zeichnung, das geht sowieso nicht, weil das Holz ein lebendiges Material ist und bestimmte Gegebenheiten hat, nach denen man sich richten muss, das ist technisch. Und da kann man das gar nicht so genau machen, sondern man muss dann dort, wo halt ein Ast ist oder wo irgendwas ist.
Ja.
So. Und kann es eben auch daran liegen, dass diejenigen sich nicht so gut vorstellen konnten von meiner Skizze auf dem Papier, was ja flach ist, 2D, dass das nachher plastisch wird und dass ich das wohl schon hinkriegen werde, sondern manche Menschen brauchen vielleicht das ein bisschen detaillierter gemacht vorher und dann arbeite ich manchmal auch mit Modellen, also dass ich halt klein aus Ton oder so dann so ein
Ja.
Modell 1 zu 20 oder was. Und das ist aber schwierig, weil das alles so festzurrt. Also ich kann besser arbeiten, wenn ich wirklich nur eine Skizze habe und dann direkt im Werk der Kreativität
Dann entsteht.
Freiheit gebe, weil wenn es vorher so festgezurrt
Ja,
ist,
ja.
dann ist die ganze Kreativität im Modell und ich mache das dann nur noch nach und es lebt nicht mehr so. Das hat man auch oft, ja, wenn man Bilder macht. Man macht sich eine Skizze, die man jetzt malen will. Und die Skizze sieht total toll aus und nachher das Bild ist doch irgendwie tot,
Ja,
weil man es halt
ich,
gemacht
ja,
hat.
ich finde, solche Kunstwerke entstehen auch häufig im Prozess und gar
Genau.
nicht vorher. Was mich noch interessieren würde, wie erlebst du das Miteinander der Menschen von deinen? Also du hast ja viele Einblicke, hast du mir erzählt. Wie
Ja.
erlebst du das Miteinander?
Also das Miteinander habe ich bisher eigentlich bei all meinen Kontakten sehr harmonisch erlebt. Es ist dann so auch, also wenn die Möglichkeit besteht und der Auftraggeber einverstanden ist, dann wohne ich während der Zeit der Arbeit in seinem Gästezimmer. Wenn nicht, also ich meine, ich kann natürlich auch irgendwo in der Pension wohnen, aber es ist halt irgendwie schöner, wirklich da nah zu sein und nach Feierabend sich dann zusammenzusetzen und es nochmal anzuschauen und nochmal drüber zu reden und so weiter.
Ja.
Also die meisten haben das bisher auch zu schätzen gewusst, praktisch diesen engen Kontakt. Und der war eigentlich immer sehr harmonisch. Ich bin immer mit offenen Armen empfangen worden. Und jetzt, um wieder die Frau mit der Baumfrau zu nehmen, die eignet sich in vieler Hinsicht gut als Beispiel. Die war dann so nett und hat eben mitgekriegt. Ich meine, als Künstler bevorzugt man auch schön gestaltete Gebrauchsgegenstände beispielsweise. Ne? Das ist irgendwie normal, weil man knipst ja nicht in dem Moment, wo man eine Gabel in die Hand hat, knipst man ja nicht seinen Gestaltungswillen aus. So, also hat sie mitbekommen, was bei ihr mir besonders gut gefällt und war dann immer so ganz fein und hat mir, wenn ich dann wiederkam, weil es waren mehrere Abschnitte sozusagen, Bauabschnitte oder Gestaltungsabschnitte, hat sie dann hier, ich habe dir dein Lieblingshandtuch hingelegt oder hier, ich habe dir deine Lieblingstasse hingestellt. Also es waren immer so feine, nette Gesten.
Ah, verstehe.
Und das habe ich als sehr angenehm empfunden, weil und ich denke die Gastgeber auch, weil die meisten Menschen machen ja gerne am anderen Menschen eine Freude.
Ja.
In diesem alltäglichen Rahmen, wo man halt so eine kleine Freude machen kann.
Ja, klar.
Und merken dann auch, dass wenn ich wirklich, wenn ich mich praktisch in diese Gastfreundschaft, wenn ich mich ein bisschen in die anlehnen kann und es mir wirklich gut geht, dann wird die Gestaltung auch gut. Weil ich bin dann frei,
ja,
ich fühle mich dann frei,
klar.
Ich fühle mich dann sorglos, ich muss nicht mich noch kümmern, ob ich jetzt heute noch einkaufen muss oder ob dann das Essen gekocht wird oder sowas, sondern wenn ich da so umsorgt bin, sage ich mal so, von dem Gastgeber, dann ist das eine sehr, sehr schöne Sache, weil ich kann dann meine komplette Energie reingeben in das Werk.
Das heißt, die Menschen begegnen dir in der Regel positiv, vor allen Dingen deine Auftraggeber und dadurch ist der Prozess dann auch viel einfacher. Was macht das Miteinander leichter? Also würdest du sagen, das liegt daran, dass du dich versuchst, in sie reinzufühlen oder woran liegt das, dass das leicht fällt, das Miteinander?
Also ich vermute mehreres. Ja, ich vermute mal, einmal liegt es an meiner Empathie, wo ich aber auch schon gemerkt habe, dass ich manchmal ein bisschen aufpassen muss und dann auch, wenn es geht, wenn ich diesen Rückzugsraum habe, auch mich mal halt in dieses Gästezimmer zurückziehen muss und auch mal die Tür zumachen muss, dass ich wieder zu mir komme. Aber ich denke, es liegt einmal an dieser Empathie, dann liegt es daran, dass ich sehr flexibel bin. Ich war in meiner ganzen Jugend und jungen Erwachsenenzeit sehr, sehr viel mit Zelten unterwegs, zu Fuß, Rucksack, Zelt. Und da findet man ja ständig neue Bedingungen vor. Ja, also wo kann man das Zelt aufbauen? Kann man es überhaupt aufbauen? Und muss man sich vielleicht mal unter einen Felsvorsprung legen zum Übernachten? Hat man jetzt Wasser aus dem Wasserhahn oder aus der Quelle und so weiter? Also ich habe einfach diese Flexibilität mit, also solange die Umstände nicht widrig sind, mit allen möglichen verschiedenen Gegebenheiten schnell zurechtzukommen und kann mich dadurch in den Haushalt des Gastgebers auch schnell und leicht einfügen. Ich merke dann, also der hat bestimmte Gewohnheiten, weiß ich was, mittags zwischen 1 und 2 macht den Mittagsschlaf, dann mache ich halt in der Zeit keinen Lärm, dann mache ich dort irgendeine leise Arbeit und so. Ich bin da sehr flexibel, daran liegt es wahrscheinlich auch.
Also würdest du sagen, wenn die Menschen versuchen, ein Stück weit Flexibilität zu leben, dass das Miteinander auch besser funktionieren kann.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil sie sind ja dann mir gegenüber auch flexibler, ob, ich meine, müssen sie zum Teil auch, ob sie jetzt nun wollen oder nicht, weil ich bin nun mal da und mache in ihrem Garten auch Lärm und mache da auch Späne und das Leben ist anders, wenn dann noch jemand mit im Haushalt ist. Aber sie kriegen ja was Schönes dafür und dadurch nehmen sie sozusagen das dann in Kauf und trainieren ja auch Flexibilität. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor, ja.
Ist auf jeden Fall ein Geben und Nehmen, wie ich das sehe, ne?
Ja.
Gibst auch und die geben auch und nehmen auch und
Ja.
nimmst auch. Geben und nehmen gegenseitig. Ich glaube, viele Menschen haben ein Problem mit Flexibilität, weil das heißt ja auch häufig auch Kompromisse einzugehen. Und ja, wie stehst du dazu mit Kompromissen?
Ja, am schwersten, muss ich sagen, fallen mir die Kompromisse tatsächlich in der Gestaltung. Wenn irgendjemand sagt, nee, er will das jetzt irgendwie nicht mehr so und so ausgearbeitet haben, es war jetzt unlängst auch bei einer Figur, also nee, da ist zwar ein Kopf, aber ich will da gar kein Gesicht mehr dran, keine Augen und kein irgendwas. Ich habe dann im Endeffekt schon gesehen, es ist gut so, wie es ist. Aber da fällt es mir wahrscheinlich am schwersten. Vor allem dann an Stellen, wo ich weiß, also wenn jemand sagt, nee, da hörst jetzt auf, da machst du jetzt nichts mehr. Es ist ja auch so, die Leute zahlen die Arbeitszeit, ne? Es ist so ein bisschen so ein Eiertanz. Und ich weiß aber genau, dass wenn ich jetzt dort an der Stelle noch 1, 2 Stunden was mache, dann wird es richtig gut. Und so ist es halt bloß gut. Also dort finde ich die Kompromisse meinerseits am schwersten. An allen anderen Stellen finde ich es
Nicht.
relativ leicht. Also ich meine, ich war da jetzt in so vielen Haushalten. Die einen kochen so, die anderen kochen so. Ich meine, gut, ich bin Vegetarier. Wenn die halt irgendwie Fleisch kochen, dann esse ich das halt nicht. Aber ich komme damit klar, ob einer mehr so oder mehr so. Oder ich brauche halt ein paar kleine Eckdaten. Siehe meinen Darjeeling-Tee.
Sehr klar.
Und
Klare
abends
Eckdaten.
klare Eckdaten, der
Genau.
Darjeeling-Tee morgen und auch ein salziges Essen zum Frühstück und kein nicht wie die Leute sonst Marmelade oder sowas essen. Es ist, aber das sind nur so kleine Sachen. Und die Dusche am Abend nach der Arbeit, das ist, denke ich, auch klar und so. Aber ansonsten bin ich einfach da flexibel und
Ja,
ich bin jetzt
was
ein so
mich.
viele, weil lass mich das noch sagen, was ich schön finde daran auch an dieser Sache mit der Flexibilität und den verschiedenen Haushalten, ich kriege dadurch, und zwar ohne, wirklich ohne jeglichen Voyeurismus, ich kriege einfach Einblicke in, wie gestaltet jemand seine Umgebung aus seinem Charakter, aus seinem Selbstverständnis heraus. Und ich bin in so viele unterschiedliche, aber gleichwohl schön gestaltete Umgebungen gekommen. Also diese Dame eben mit der Baumfrau beispielsweise, die liebt Blau. Und die hat ihr Haus, ich kann es gut verstehen, hat sehr mit Blautönen da gearbeitet und ganz tolle Sachen, die zusammenpassen, was ich zwar niemals so machen würde, aber wo ich sagen kann, ja, auf ihre Art oder auf seine Art ist das auch schön. Und jetzt bin ich gerade in einem Haushalt, da ist einfach alles total bunt. Das ist auch ein Haushalt mit 3 Kindern, die jetzt noch wie Kinder und halbwüchsig sind, so, da ist es natürlich was anderes, aber es ist auch, also wenn man einen Blick dafür entwickelt, im ersten Moment würde man es vielleicht als chaotisch bezeichnen, aber dann sieht man, dass es doch auch eine bestimmte Art Gestaltung ist, die halt aus dem So-Sein der Leute kommt. Und das finde ich auch unglaublich schön, weil so viel, ich sage jetzt mal, so viel schöne Gestaltungsvarianten könnte ich ja in meinem eigenen Leben gar nicht realisieren. Ich könnte jetzt nicht ein blaues Zimmer gestaltet wie die Auftraggeberin der Baumfrau, ein buntes Zimmer wie der jetzige Auftraggeber, ein, weiß ich was,
Ein
ein klares,
Pipi-Langstrumpf-Haus.
reduktionistisches Zimmer wie sonst irgendwer. Also ich meine, das schaffst du ja gar nicht, ne? Und da eben, und diese Vielfalt finde ich einfach schön zu erleben auch.
Glaube ich. Und ein Haus hat auch eine bestimmte Atmosphäre, finde ich, die man dann aufnimmt und spürt.
Ja, ganz deutlich.
Also wie erlebst du das? Unterscheidet sich das regional und was für Atmosphären nimmst du da auf?
Es unterscheidet sich mehr, nicht so sehr regional, sondern mehr von dem Typ, Menschentyp her, der da ist. Also es gibt sehr, ich meine natürlich, das klingt jetzt als Allgemeinplatz, aber wenn man das erlebt im Sinne von dort mit Leben, ist es was ganz anderes. Es gibt ja sehr geordnete Haushalte, sehr chaotische Haushalte, sehr vielfältige Haushalte, sehr, sagen wir mal, klar und eher einförmig strukturierte Haushalte und so weiter. Und ich merke, dass es mehr eben die Prägung durch die einzelne Persönlichkeit oder Persönlichkeiten, die da drin leben, ist, nicht so sehr die Region. Aber möglicherweise kommt mir gerade noch der Gedanke, liegt es auch daran, dass natürlich es ist eine bestimmte Klientel, die sich so ein Kunstwerk machen lässt. Das ist,
ja, was für eine Klientel ist das?
Im Moment, also bei mir jedenfalls, im Moment würde ich jetzt mal vorsichtig, ohne jetzt klischeehaft wirken zu wollen, sagen Bildungsbürgertum.
Mhm.
So. Und was nicht heißt, dass ich nicht auch andere Auftraggeber haben könnte. Ich könnte jetzt meinetwegen das auch mal im Sinne von Kunst am Bau machen oder so, in einem öffentlichen Gebäude oder in einem Park. Habe ich auch schon mal gemacht übrigens. Dann wäre es wieder anders. Aber im Moment sind es eher tatsächlich Akademiker, Lehrer, so, ja, was man eben klassisch als Bildungsbürgertum bezeichnen würde. Und das sind schon Menschen, die, sage ich mal, jetzt nicht völlig extravagant sind oder total individualistisch, aber schon individuell sind, wo man jetzt nicht mehr so sagen kann, ja, also um auch mal ein Klischee zu bedienen, die Bauern vom Niederrhein haben üblicherweise solche Stuben oder sowas, ne? So ja. Ist es eben nicht. Und ich glaube, so ist es heutzutage eben überhaupt sowieso nicht mehr.
Nee. Was mich noch interessiert, hast du das Gefühl, Kunst macht ja auch emotional was, ne? Mit den Leuten, haben wir ja schon gehört. Und ja, auch Farben und Formen machen was mit einem. Dass das den Menschen verändert oder auch wieder näher zusammenbringen kann, Kunst?
Also definitiv auf jeden Fall mich und den Auftraggeber.
Hm. Darüber hinaus?
Hm, bitte?
Darüber hinaus auch,
ja.
Oder?
Ja, darüber hinaus mit Sicherheit, wenn es jetzt nicht ein Single-Haushalt ist, sondern wenn da mehrere Personen sind, beispielsweise wo ich jetzt bin, ist es eine Familie, dann geht, also zumindest hier jetzt eben von den beiden Erwachsenen, die ja die Gestaltung gemeinsam aus, dann haben wir jetzt schon ein Dreieck zwischen mir und den beiden. Und das bringt dann auch die beiden näher zusammen wieder, weil die ja einen Dialog auch machen müssen über ihre Gestaltung. Und letztendlich bringt es auch näher wiederum den Auftraggeber mit seinem Objekt, weil vorher war halt dieser Baum, der stand da halt. Ja, und natürlich weiß man, der Baum steht da und man liebt und schätzt ihn auch, aber man nimmt ihn nicht so wahr, als wenn jetzt plötzlich was anders ist. Also der ist nicht mehr grün, die Krone ist ab, es sind nur noch ein paar Äste da und jetzt wird da dran, da wird Holz weggenommen und dort wird so und da wird hier und da wird wieder was dran gemacht. Und es ist natürlich plötzlich, guckt man das viel, viel intensiver wieder an.
Ja. Der Blick verändert sich dann.
Ja, und auch natürlich damit die Umgebung, weil man muss sich jetzt mal vorstellen, so ein großer ausladender Baum, ja, der bewusste, von der bewussten Kirschbaumfrau, der Stamm hatte bestimmt 60 Zentimeter Durchmesser mindestens. Also ich konnte mit meiner Armspanne nicht ganz rumgreifen.
Ja, ja.
Außer so um den Umfang rum. Ich konnte nicht ganz umfangen. Sehr, und man kann sich vorstellen, wenn der grün ist, was der für eine Riesenkrone hat. Der macht dort, wo er steht, Schatten, der macht natürlich schönes Laub, der macht schöne Blüten, der macht gute Früchte. Und wenn das plötzlich alles nicht mehr ist, die ganze Beleuchtungssituation ist anders. Da ist jetzt kein Schatten mehr, da ist jetzt Sonne. Und das Erste, was die Auftraggeberin gesagt hat, ja, ich habe schon erwogen, einen Sonnenschirm anzuschaffen. So, das Erste, was ihr auffiel, ich saß hier immer im Schatten, ich sitze jetzt in der Sonne. Und die ganze Beleuchtung, ich meine, es ist ein Garten. Es werden, je nachdem, was man halt gärtnerisch auch tut, andere Pflanzen dann dort wachsen. Oder es werden, vorher war es sehr grün, weil oben wenig Licht.
Die ganze Umgebung verändert sich dann, ja.
Jetzt viele Blütenpflanzen, weil da Licht hinkommt. Es verändert sich komplett.
Was ich mich jetzt frage, was war deine beeindruckendste Begegnung mit einem Arbeitgeber oder Projekt? Also es berührt ja, Menschen berühren einen, aber mich interessiert, was deine beeindruckendste Begegnung war. Es hinterlässt ja echt oft Spuren.
Das kann ich eigentlich gar nicht sagen, beeindruckendste.
Oder eindrücklichste, ne? Manche hallen länger nach als andere.
Das kann ich so nicht beantworten, weil diese Werke alle dermaßen individuell sind. Ich meine, weißt du, das ist ungefähr so, wie wenn du mich jetzt fragen würdest, was schmeckt stärker, Ingwer oder Chili? Ich kann jetzt sagen, das schmeckt stärker. Das ist beides sehr intensiv, aber ganz unterschiedlich.
Also so jede berührt dich auf ihre Weise, jede Begegnung.
Und
jede ist beeindruckend auf ihre Art und Weise.
Ja, und intensiv, also selbst, wo ich sagte, dieser Herr, der dann so ganz langsam und bedächtig gesagt hat, das wäre ihm jetzt doch zu feurig. Das ist äußerlich eher ruhig, aber der Eindruck ist trotzdem tief. Und ein anderer, da wo ich in dem Prozess bin, wo ich sage, da habe ich schon so viele Skizzen und Modelle gemacht, die sind noch viel feuriger als ich. Die sind ganz schnell und sprechen schnell und Ideen. Und äußerlich, wenn du das jetzt im Film sehen würdest, macht es zunächst einmal mehr her. Aber der Eindruck ist deswegen nicht tiefer. Das ist nur anders.
Ja, klar.
Und weil ich ja durch die Kunst gewohnt bin, Nuancen wahrzunehmen, jetzt beim Malen zum Beispiel auch, eine Schattierung von irgendwas, ja, kann ich tatsächlich nicht mehr sagen, dass der Eindruck stärker oder weniger stark wäre.
Ja, ist einfach anders.
Also, weißt du, das ist ganz...
Ja, klar.
Wenn du, stell dir vor, du bist am Meer und du hast so einen Sonnenuntergang und es ist kein Wölkchen und der ganze Himmel ist einfach so ganz gleichmäßig. Die Farbübergänge sind super gleichmäßig. Das ist aber sehr intensiv. Ja. So, wenn du jetzt an demselben Meer hockst und es sind da Gewitterwolken. Ja, das ist vielleicht plakativ, aber deswegen ist es nicht weniger intensiv. Das
ja,
ist
klar. Einfach, ja. Wie bist du der Meinung, kann Kunst Menschen helfen? Weil ich finde, in der letzten Zeit, also in meiner Umgebung, dass sich die Leute viel zu wenig mit Kunst beschäftigt haben. Also bewusst, sage ich mal. Also klar, man hängt sich ein Bild hin, aber ich erlebe auch viele Leute, die einfach an Sachen vorbeigehen. Wie kann Kunst Menschen helfen? Also du hast ja schon Dinge angedeutet.
Also da machen wir jetzt ein riesiges Fass auf und wenn ich zu ausufernd werde, dann stoppe mich, weil da habe ich in dieser Frage gleich mindestens 3 Schichten Antworten gekriegt und wahrgenommen. Und das ist, also, das muss man
jetzt, okay, ich stoppe dich, wäre das zu viel.
Das muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Das eine ist mal, wenn du sagst, wie kann Kunst irgendwas tun? Und die Leute hängen sich ein Bild hin. Ja, das Erste, was bei mir kam, ist ja, die Frage ist, was die sich hinhängen, ist das Kunst? Und da ist mal eine Sache völlig sicher, und da zitiere ich eine gute Freundin von mir, die Malerin ist, die sagt, wenn die Leute wüssten, was für eine Energie in einem Original steckt und dass eine Original-Kinderzeichnung oder Kindergemälde mehr positive Energie, wenn man es jetzt mal so nehmen will, oder was von dem Schöpfer in sich hat, als ein Kunstdruck von Kandinsky meinetwegen, dann würden die sich keinen Kunstdruck mehr aufhängen, sondern nur noch Originale, selbst wenn es nur ihr sechsjähriger Sohn, was heißt nur ihr sechsjähriger Sohn gezeichnet hat, ja? Mhm. Das ist mal das eine. Also die Menschen heutzutage haben meine Auftraggeber schon, sonst würden sie den Auftrag nicht geben, aber die meisten Menschen, wenn ich mal einfach so Durchschnitt versuche wahrzunehmen, haben nicht das Gespür dafür, dass ein Original was anderes ist als ein Druck. Weil man kann heutzutage so gut drucken, also bis hin zu Prägedruck, dass also wirklich auch beim Bild meinetwegen die Oberfläche irgendwie reliefartig ist, wie ein großer Farbauftrag oder was weiß ich. Man kann das alles so gut faken. Und die Menschen können es nicht mehr unterscheiden und nehmen nicht wahr, dass dieses Original irgendwie eine ganz andere Kraft in sich hat. Das ist das eine. Und da kann man viel tun. Ich meine jetzt hier zum Beispiel diese Fassade. Die Garage, die guckt ja in Richtung Gehsteig. Wenn da Leute vorbeilaufen, also Gehweg, wenn da Leute vorbeilaufen, die sehen das. Und ich habe schon so viel, jetzt während der Zeit, wie ich das mache, so viel interessante Gespräche gehabt mit Passanten oder mit Nachbarn, wo man merkt, da muss erstmal wieder eine Sensibilität geschaffen werden.
Ja, habe ich auch
das. Oder kann, was heißt muss, kann geschaffen werden. Und dann das nächste ist, wenn ich, was ich auch mache, zu Hause ein Bild mal oder eine Figur oder so fertige, sozusagen im stillen Kämmerlein, sprich Atelier, und sage dann zum Auftraggeber, ja, pass auf, in 4 Wochen ist es fertig, ich liefere dann und du bezahlst. Schön. Dann bringe ich dem das fertige Ding hin. Das gefällt ihm im Idealfall auch. Aber er hat von dem Prozess nichts mitgekriegt.
Ja,
und jetzt
verstehe.
Hier bei diesem Bild, ich fand es so interessant, wie viele Farbschichten da drauf sind. Erstmal die grobe Skizze, dann die Lichter und Schatten verteilt, dann das drüber gemalt und so weiter. Und die Menschen, die Auftraggeber oder hier in dem Fall auch die Nachbarn und Passanten, bekommen mit, was das eigentlich für eine Arbeit ist, was da eigentlich dahinter steckt.
Du hast recht, die Sensibilität ist gar nicht mehr gegeben dafür. Ja. Ich grätsch nur kurz dazwischen.
Lass es noch fertig sagen. Nicht nur, was es für eine Arbeit ist im Sinne von, dass es Zeit und Mühe kostet, sozusagen Arbeit in dem Sinne, sondern wie auch so ein Prozess eines Bildes überhaupt geht. Dass man eben nicht einfach hergeht und man malt die schwarzen Stellen schwarz und die roten rot und die gelben gelb, sondern dass darunter halt noch andere Prozesse liegen. Das meine ich eben auch, wie überhaupt entsteht. Und die Menschen heute sind, es ist ja fast alles nur noch fertig. Man kauft die Kleider von der Stange, man kauft die Autos vom Förderband oder vom wie auch immer und so weiter. Man kriegt nur fertige Produkte eigentlich zu sehen. Keine mehr. Meine Mutter, weiß ich noch, die hat noch geschneiderte Kleider getragen. Die ist zur Anprobe gegangen, da war das Ding halbfertig, nur geheftet. Da hing der Saum noch raus und so weiter. Das ist heute alles nicht mehr. Keiner kriegt den Prozess mehr mit.
Stimmt. Und ich habe auch gemerkt, dass Originale einfach eine andere Atmosphäre haben. Also ich war in Paris in der Ausstellung, wo die Vincent van Gogh-Bilder waren. Mhm. Und man hat ja viele Drucke von denen. Aber davor zu stehen vor den Originalen ist wirklich was ganz anderes. Man nimmt andere Schwingungen noch wahr, als wenn man nur so den Druck sieht.
Ja, und dann ist ja auch mal abgesehen von der Farbe, also jeder Druck, selbst ein guter Druck, verfälscht die Farben ein bisschen und so weiter. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Aber ich wollte auf jeden Fall auf einen Aspekt noch zu sprechen kommen, wie kann die Kunst den Menschen helfen oder was mit den Menschen machen. Am spannendsten finde ich es eben mit den Kindern. Mhm. Wenn Kunst, also für die meisten Menschen ist Kunst sowas, was im Museum hängt oder steht. Und da ist es ja auch fertig. Ja, das hat vor vielen 100 Jahren, hat das mal einer gemacht. Und er hat sich nur abgeschnitten. So, das weiß man dann. So, und jetzt aber hier in dem Haushalt beispielsweise, diese 3 Kinder, die kriegen das mit. Es schränkt auch ihren Haushalt ein bisschen ein. Sie können jetzt die Garage nicht so gut benutzen, weil ich dann das Tor halt zugesperrt haben will. Dann müssen die ihre Fahrräder woanders hinstellen und so weiter. Aber sie kriegen mit, Kunst ist was, das findet im Alltag statt. Menschen machen das mit der Hand, Menschen verdienen ihr Geld damit. Es verändert die Umgebung, es verschönert die Umgebung, man hat hinterher was Tolles und zwar ein Einzelstück, was sonst keiner hat. Und sie kriegen das Schritt für Schritt mit im Prozess. Das kannst du denen nicht in der Schule beibringen.
Nein.
Du kannst natürlich einen Text darüber schreiben, ein Kunstwerk findet im Alltag statt, bla 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 bla, aber das ist ja dann wieder bloß hier.
Ja.
So, aber wenn sie es miterleben, tagtäglich, sie kommen von der Schule heim und gestern war alles noch gelb, heute ist schon grün, das Laub oben in dem Fall an
ja,
dem Bild,
ja.
Heute ist schon grün. Ja, so, nächster Tag. Dann, sie kommen wieder von der Schule heim. Oh, die Baumstämme sind nicht mehr nur grau, sondern die sehen jetzt wirklich aus wie Birkenstämme, ne? Mit schwarz und weiß, alles drum und dran. Und so weiter. Und das ist völlig unersetzlich. Und wenn man das mitkriegt als Erwachsener, ja. Aber wenn man das mitkriegt als Kind, wo man ja noch viel mehr lernt und sich bildet und wo Ganzen, wo man auch Prozesse viel schneller integriert. Man kriegt ja irgendwie einen Schatz mit für sein Leben.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich
ja,
wollte
man noch, könnte da ewig noch.
Ja, ich könnte ja auch ewig weiter zuhören. Was würdest du gerne den Menschen zum Schluss noch mitgeben?
Schafft euch Originale an. Und
ja.
Ja, und schaut, also ja, man kann es jetzt billig verstehen, weil ich ja Künstlerin bin und jeder möchte immer für sich selber werben, das ist natürlich klar, da bin ich auch nicht frei von. Aber trotzdem möchte ich sagen, gerade in der heutigen Zeit, wo alles sowieso immer rationeller und technischer und so weiter wird, dass man auch ein Augenmerk nicht nur auf die Kunst hat, sondern auf die Künstler, dass Möglichkeiten, dass jeder Mensch, der die Möglichkeit hat, ne, es gibt ja auch Menschen, die wirklich gut verdienen und in Fülle leben, möchte vielleicht irgendwo das Kunstschaffen auch fördern, weil das Kunstschaffen, egal wer das macht, ich oder jemand anders, es ist nichts, was aus einer Notwendigkeit heraus entsteht. Ja, essen müssen die Leute, wohnen müssen die Leute, ja. Aber Kunst muss nicht aus dem Überleben heraus entstehen, sondern Kunst ist was, das entsteht aus der Freiheit heraus und es entsteht auf einem Niveau, wo jetzt eben nicht mehr das reine Überleben nur zählt, sondern wo das Leben zählt, die Entfaltung, die Freiheit, die Schönheit. Und das ist ja eigentlich das, was den Mensch zum Menschen macht. Das hat ja Schiller schon gesagt, ne? Der Mensch
Leben und
ist
Überleben, total unterschiedlich. Ja.
Ja. Und das, wofür ich eigentlich werben möchte, ist jeder Mensch, der aus diesem reinen Überlebensmodus es geschafft hat, in seinem Leben aus diesem Überlebensmodus rauszukommen, indem er entweder genug Geld verdient oder wie auch immer er es geschafft hat, dass ich alle diese Menschen sensibilisieren möchte für die Kunst und für die Künstler. Weil die Künstler nicht, sie können nie auf Notwendigkeit bauen. Und ich habe das vielleicht als Anekdote doch am Schluss. Ich habe mal an einem Ort gelebt, in der Nähe eines Ortes gelebt, wo es einen sogenannten Künstlerweihnachtsmarkt gab. Da gab es vor vielen Jahren, 20, 30, 40, eine Künstlerin, die das initiiert hat, die hat gesagt, wir machen einen anderen Weihnachtsmarkt. Nicht dieses übliche Zeugs, sondern Kunst. Und ich habe ungefähr 10 Jahre dort gelebt, in der Nähe, 10, 12. Und während dieser Zeit ist was ganz Trauriges passiert. Und das haben mir auch die Leute, die langjährig an dem Markt mitgemacht haben, haben mir das alle erzählt. Drei Künstler oder Kunsthandwerker in dem Fall auch, Buden sozusagen von diesem Markt sind weggegangen, weil sie einfach draufgezahlt haben. Und eine Würschlebude ist dafür gekommen.
Ja, super.
Das war die Tendenz und die Tendenz hält an. Also was heißt es? Es geht hin wieder zu diesem Überlebensmodus, zu der Notwendigkeit. Essen muss schließlich jeder.
Ja, das ist das, was ich auch immer sage. Überleben hat nicht unbedingt was mit Leben zu tun.
Ja.
Überleben ist schön und gut, aber das ist ja nicht das, was das Leben allein ausmacht.
Was den Menschen ausmacht auch,
und
ja.
den Menschen ausmacht, genau. Ja, ja, danke schön für deine Worte. Das geht tief unter die Haut, auf jeden Fall. Danke.
Ja.
Zum Abschluss noch was Lockeres. Wir sind ja in einem Tante-Emma-Laden hier. Ich habe
ja
so eine Tasche wie bei Mary Poppins oder Harry Potter, wo man unendlich viele Sachen rausholen kann.
Oh,
was würdest du in meinen Tante-Emma-Laden jetzt spontan mitnehmen?
Man kann alles aus der Tasche rausholen, was man will.
Ja, was man will, genau. Ich bin sehr flexibel.
Sehr gut. Also dann würde ich sagen, wie soll ich sagen, bezeichne ich dich jetzt mal oder nehme ich dich an als meine gute Fee.
Oh,
und dann, und dann holst du bitte jetzt für mich aus dieser Tasche raus mein Haus mit Atelier.
Okay. Oh. Bitteschön.
Mit großen Fenstern, dass viel Licht reinkommt, schönen hellen Räumen, wo ich gut arbeiten kann.
Sehr gerne. Okay.
Danke.
Ja, ich danke dir und ich verlinke deinen Kanal unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch auch noch die Bilder noch angucken, die ihr noch nicht gesehen habt. Ja, es werden ja nicht leider alle sehen. Und danke dir für das schöne Gespräch und
danke dir,
meine Zuhörer. Bis demnächst. Tschüss.